DW Wissen.
Ich bin Nicole Schaschun. Hallo und willkommen in diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Unendliche Weiten. Das Universum inspiriert nicht nur die Macher von Science-Fiction-Filmen, sondern spornt auch die Raumfahrtforschung an. Nach der erfolgreichen Landung des neuen Forschungsroboters Curiosity auf dem Mars fragen wir nach, wann der Mensch auch endlich selbst zum Mars fliegen wird. Und es wird tierisch bei uns. Tierisch laut. Haben Sie schon einmal überlegt, wie Elefanten miteinander kommunizieren? Mit ihren Rüsseln? Durch Blicke? Auf jeden Fall nicht nur durch das laute Grüllen, was wir hören können. Was dahinter steckt, erklären wir in unseren Wissenschaftsnachrichten. Und wir bleiben bei den Tieren, im Reich der Insekten. Haben Sie es erkannt, wer da surrt? Es sind Heuschrecken. Sie können in Vielzahl schnell zur Plage werden, aber ihre Flugkünste sind unschlagbar. Forscher schicken die Tierchen nun in den Windkanal. Was sie sich davon erhoffen, erfahren Sie gleich bei uns. Schwimmen, sprinten, rudern, turnen, werfen, springen und. Olympia 2012 in London. Seit 2 Wochen fiebern Sportfans weltweit mit den Athleten aus aller Welt mit. Die gehen dabei an ihre Grenzen. Immer unterstützt durch Ärzte und Sportwissenschaftler. Die passende Ernährung, die richtigen Sportschuhe oder Hightech-Ausrüstung. Und auch wenn es um die Gesundheit der Spitzensportler geht, tüftelt die Wissenschaft an immer neuen Methoden. Der neueste Trend sind bunte Klebebänder. Sicher haben Sie die bei dem ein oder anderen Athleten in London auch schon gesehen. Auf dem Rücken, auf den Beinen, an den Armen, blau, rot und gelb. Das sind keine einfachen Pflaster, sondern sogenannte Kinesiotapes, die die Muskeln und Gelenke entlasten sollen. Ist das nur eine Modeerscheinung oder bringen sie tatsächlich Heilung? Jesse Wingard hat nachgefragt.
Bunte Klebestreifen sind dieses Jahr der Renner bei den Olympischen Spielen in London. Egal ob in knallig pink, blau, gelb oder sogar in den Farben des Union Jack. Die Idee hinter den Kinesiotapes? Sie seien so entworfen, dass sie Muskeln und Gelenke unterstützen, ohne den Sportler bei seinen Bewegungen einzuschränken, erklärt der Erfinder der Klebebänder, der Japaner Kenzo Kase.
My taping method.
Mein Verfahren versucht, die Haut anzuheben und den richtigen Druck einzustellen. Wenn wir etwas Freiraum schaffen, zirkuliert das Blut normal und Entzündungen nehmen ab. So lösen wir ein Problem, das Schmerz verursacht.
Es muss ja funktionieren, geht man nach der Vielzahl an Sportlern, die das Band tragen. Aber einige Fachleute hinterfragen die Wirksamkeit von Kinesio. So auch John Brewer, Professor für Sportwissenschaft an der Universität im britischen Bedfordshire.
Als Wissenschaftler kann ich den Mechanismus, nach dem es wirken soll, wirklich nicht verstehen. Vor allem, dass es die Haut anheben soll, um den Blut- und den Lymphfluss zu verbessern. Damit irgendetwas eine Oberfläche hochheben kann, muss man nach den Grundregeln der Physik eine Gegenreaktion durchführen. Und wenn man ein Band auf die Haut klebt, gibt es keine Möglichkeit, eine Gegenkraft zu erzeugen, welche die Haut nach oben anheben würde.
Diejenigen, die skeptisch sind, hinken der Sportlergemeinschaft einfach hinterher, sagt Harry Pijnappel, ein niederländischer Kinesiolehrer.
You apply the tape on the skin when there are some problems in the body.
Man klebt das Band auf die Haut auf, wenn es Probleme im Körper gibt. Wenn wir die Haut in eine bestimmte Richtung ziehen, gibt es eine Reaktion im Körper. So versuchen wir, die körpereigenen Heilungsprozesse zu beeinflussen.
Kinesio erblickt man auf den Gliedmaßen unzähliger Athleten, Turner, Turmspringer und Tennisspieler. Auch der Fußballspieler David Beckham und der Radrennfahrer Lance Armstrong glauben offensichtlich fest an Kinesios Kraft, Verletzungen abzuweisen. Das gilt auch für Jochen Wollmert, Tischtennisspieler bei den diesjährigen Paralympischen Spielen.
Es gibt ja keine, so wie ich das jetzt zumindest mal mitbekommen habe, keine richtigen Studien darüber, ob das tatsächlich jetzt auch hilft. Aber mein Empfinden ist zumindest mal, dass es mir hilft. Es ist allerdings nicht so, dass es heilend ist. Also ich glaube, es ist mehr so die Situation, dass dieser Schmerz, den man hat, dass man den lindert. Es kann aber meines Erachtens jetzt nicht auf Dauer heilen.
Kenzo Kase hat das Band vor mehr als 30 Jahren entwickelt. Er sagt, er glaubt an dessen Heilkräfte, gibt aber zu, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt.
Sportler, vor allem solche bei den Olympischen Spielen, wollen Perfektes leisten. Um das zu können, müssen sie sich wohlfühlen. Und mein Band sorgt dafür.
Sportwissenschaftler Brewer hingegen bezweifelt, dass das Band so tief wirken kann, wie es immer heißt.
Viele Muskeln, die an kräftigen Bewegungen beteiligt sind, liegen weit unter der Haut, nahe am Knochen. Das ist weit weg von der Hautoberfläche. Daher kann ich nicht verstehen, wie da etwas besser werden soll, einfach nur, indem man einen Streifen auf die Haut klebt. Ich persönlich glaube, dass die Wirkung lediglich auf dem Placebo-Effekt basiert. Es gibt dem Athleten so etwas wie das Gefühl, sich auf ihren Sport gut vorbereitet zu haben. Das ist ein bisschen so wie bei der Kriegsbemalung der Indianer.
Wie dem auch sei, Hauptsache, es hilft.
Ein Bericht von Jesse Wingard über die neuen Sportpflaster, die sogenannten Kinesiotapes, die die Muskeln und Gelenke von Sportlern entlasten sollen.
By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth.
Da ist der US-amerikanische Präsident Barack Obama sehr optimistisch. Er glaubt, dass die Menschen bereits zwischen 2030 und 2040 sicher zum Mars und zurückfliegen werden. Marserkundungen oder sogar Wohnen auf dem Mars? In Science-Fiction-Filmen wurde diese Vision ja schon mehrfach in die Tat umgesetzt. In der Realität tastet sich die Raumfahrt allerdings nur ganz langsam da heran. Vielleicht ist Obama auch deshalb so positiv gestimmt, weil nun erneut ein Forschungsroboter der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA erfolgreich auf dem Mars gelandet ist. 8 Monate hat die Anreise des 900 Kilogramm schweren Rovers Curiosity gedauert. Die Mission soll tatsächlich den Weg ebnen für die erste bemannte Mars-Mission. Johann Dietrich Wörner ist Vorstandschef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Herr Wörner, wann können wir denn das erste Haus auf dem Mars bauen und auswandern?
Ja, also ob das Auswandern auf den Mars so richtig lustig ist, das ist im Moment sicherlich nicht positiv zu beantworten. Denn der Mars hat Bedingungen, die uns als Menschen kein Leben erlauben würden. Also wir müssten immer mit Raumanzügen dort herumlaufen, wären auch auf lange Frist angewiesen auf die Versorgung von der Erde.
Warum wird denn da dann so viel Forschung betrieben und so viel Geld ausgegeben für die ganzen Mars-Missionen?
Aus verschiedenen Gründen. Eines ist natürlich, um ganz konkrete Ergebnisse auch unmittelbar für uns auf der Erde zu entwickeln, wie zum Beispiel die Klimaforschung oder Wetterbericht oder Navigation oder Kommunikation. Und dann gibt es eben auch Aktivitäten, die wir im wissenschaftlichen Bereich anordnen, bei dem es darum geht, mehr zu verstehen über die Welt, über die Entstehung unseres Universums, auch unseres Sonnensystems. Dieses Wissen hat dann nicht am nächsten Tag gleich einen Vorteil auf der Erde, aber hin und wieder, und das sind eben auch spannende Momente, kommen wir durch diese Erkenntnis dann auch wieder zu ganz neuen Dingen auf der Erde. Ich nenne mal zum Beispiel die Relativitätstheorie von Einstein, die lange Zeit einfach nur eine Entwicklung im Elfenbeinturm war. Heute wissen wir, ohne die Relativitätstheorie könnten wir die Navigationssysteme in unseren Fahrzeugen nicht benutzen.
Seit den 1960er Jahren gab es zahlreiche Mars-Missionen. An welchem Punkt steht denn die Forschung derzeit?
Wir wissen sehr viel schon über den Mars. Wir wissen über seine Oberfläche viel. Wir haben auch schon Eisvorkommen gesehen. Aber was wir eben noch nicht wissen, gibt es auf dem Mars auch Leben in der Form, wie wir es auf der Erde kennen? Das sind spannende Fragen, die eben gerade jetzt auch mit Curiosity versucht werden sollen, etwas näher zu erkunden.
Also seit 50 Jahren werden Sonden und Roboter hochgeschickt. Wo steckt denn da der Erfolg, der die Raumfahrt weiterhin antreibt?
Jede dieser Sonden, die in den letzten Jahrzehnten zum Mars geschickt wurde, hatte besondere Aufgaben. Es ging zum einen um Technologieentwicklung, überhaupt erstmal zum Mars zu fliegen und weich zu landen. Das ist schon gar nicht so einfach. Das zweite ist aber dann auch mit den entsprechenden Sensoren, die diese verschiedenen Sonden hatten, die Marsoberfläche genauer zu erkunden. Das waren zunächst Fotos, die einfach zurückgeschickt wurden, um zu verstehen, wie die Marsoberfläche genauer aussieht. Aber jetzt eben mit Curiosity wird zum Beispiel auch erstmalig die Strahlungsintensität auf der Marsoberfläche gemessen. Eine Sache, die insbesondere auch wichtig ist im Zusammenhang mit der Frage nach Leben, denn zu starke Strahlung kann Leben unserer Form verhindern. Es kann aber eben auch gerade unterstützend sein, nämlich in der Frage von Mutationen, also auch auf kleinster Ebene, Zellmutationen. Insofern ist auch jetzt mit Curiosity sind neue Sensoren auf den Mars geflogen und gerade bei diesem Strahlungsdetektor ist auch wieder Deutschland dabei, das ist eine deutsche Installation.
Wo sieht sich da die deutsche Raumfahrt auch bei den zukünftigen Mars-Missionen?
Die deutsche Raumfahrt hat in der Vergangenheit immer entscheidende Beiträge geleistet für alle möglichen Missionen. Wir werden auch versuchen, in Zukunft immer wieder die Kompetenzen, die wir in der deutschen Wissenschaft und der Wirtschaft haben, mit einzubringen, weiterzuentwickeln, aber auch gleichzeitig dabei natürlich Produkte für die unmittelbare Nutzung auf der Erde daraus herauszuziehen, also aus diesen Kenntnissen, aus diesen Technologieentwicklungen. Da wird zwar immer gern die Teflonpfanne genannt, die nicht aus dem All kommt, aber ich will mal ein anderes Beispiel geben. Der Akkuschrauber, der ist tatsächlich ein unmittelbares Abfallprodukt der Mondlandung.
Die nächsten Mars-Missionen sind ja auch schon in Planung. Welche Visionen stecken dahinter? Wovon träumt denn die Wissenschaft da?
Also das ist natürlich so eine ganz spezielle Frage. Sind wir ganz alleine als Lebewesen, nicht nur die Menschen, sondern hier die Erde insgesamt im Universum? Die Wahrscheinlichkeit spricht ja dafür, dass wir nicht allein sind. Und wenn jetzt schon unser nächster Bekannter, unser nächster Nachbarplanet Formen von Leben hätte, dann wäre das natürlich schon eine sehr wichtige Erkenntnis für die weitere Arbeit. Aber ansonsten begeistert es auch einfach, die Wissenschaftler zu sehen, welche unterschiedlichen Konstruktionen möglich sind, um Planeten zu schaffen.
Was ist Ihre Schätzung? Wann werden wir auf dem Mars tatsächlich bemannte Missionen schicken können?
Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Die meisten liegen im Moment so zwischen 2030 und 2040. Aber bis dahin ist noch viel zu tun, denn im Moment hätten wir nicht die Technologie, um einen Menschen sicher zum Mars zu transportieren und ihn auch wieder zurückzubringen. Die haben wir heute ganz einfach nicht.
Noch 20, 30 Jahre, sagt Johann Dietrich Wörner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dann soll der erste Mensch tatsächlich über den Mars laufen. Mit seiner Schätzung lag US-Präsident Obama also richtig. Mehr visionäre Einfälle gibt es jetzt bei uns in den Wissenschaftsnachrichten.
Heute ist die Antarktis von dickem Eis bedeckt, aber früher wuchsen dort Palmen. Denn vor 52 Millionen Jahren war es warm am Südpol. An der antarktischen Küste herrschten milde 10 Grad Celsius. Und das auch im Winter, trotz dreimonatiger Polarnacht. Das berichtet ein internationales Team, darunter Forscher der Goethe-Universität Frankfurt. In Bohrkernen aus dem Meeresgrund fanden die Wissenschaftler Pollen und Sporen und rekonstruierten die damalige Pflanzenwelt. An den Küsten wuchs demnach ein tropischer Regenwald, im kühleren Landesinnern ein gemäßigter Regenwald mit Südbuchen. Dass es damals in der Antarktis so warm war, lag nach Angaben der Forscher zum einen an der Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre. Vor 52 Millionen Jahren war sie vermutlich mehr als doppelt so hoch wie heute. Zum anderen erreichten damals warme Meeresströmungen den Kontinent am Südpol. Als später kühlere Strömungen an ihre Stelle traten, wurde es kalt und die Palmen verschwanden. Elefanten unterhalten sich über sehr tiefe Töne miteinander. Infraschalltöne, die mehrere Kilometer weit reichen und die der Mensch gar nicht wahrnehmen kann. Wie die Dickhäuter diese tiefen Laute produzieren, haben Wissenschaftler der Universität Wien herausgefunden. Der Mechanismus ist dabei der gleiche, wie wenn Menschen sprechen oder singen. Atemluft aus den Lungen versetzt die Stimmbänder in Schwingung. Da Elefanten sehr lange Stimmbänder und einen sehr großen Kehlkopf haben, entstehen extrem tiefe Töne. Die Muskeln des Kehlkopfes sind am Vorgang aber nicht beteiligt. Ganz anders als beispielsweise bei Katzen, die schnurren. Diese spannen abwechselnd die innere Kehlkopfmuskulatur an und entspannen sie wieder. Die Forscher hatten den Kehlkopf eines Elefanten, der natürlicherweise verstorben war, im Labor in Schwingungen versetzt und dadurch typische Infraschalllaute erzeugt. Eine Depression erhöht das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um das 2- bis 3-fache. Grund ist vermutlich ein verändertes Autoimmunsystem, berichten Forscher vom Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen. Depressive Menschen haben weniger Antikörper gegen dasjenige Eiweiß im Blut, das Alzheimer auslöst. Das Eiweißfragment Amyloid-Beta entsteht als körpereigener Abfallstoff im Gehirn und kann sich dort als schädliche Plaques ablagern. Die Wissenschaftler vermuten, dass bei Depressiven das Autoimmunsystem geschwächt ist, welches normalerweise das Eiweißfragment unschädlich macht. Die geringeren Mengen Antikörper gegen Amyloid-Beta im Blut der Probanden bestätigen das.
Deutschlands Solarbranche steckt in einer tiefen Krise. Das gefährdet auch die weltweite Spitzenstellung der deutschen Solarforschung, denn die arbeitet besonders anwendungsorientiert und setzt bei vielen Projekten auf Forschungsfinanzierung aus der Industrie. In Zeiten des Solarbooms in Deutschland war das ein Erfolgsrezept. Als echte Gefahr könnte sich diese Strategie aber jetzt in der Krise erweisen, denn viele Solarzellen- und Modulhersteller sind pleite und investieren nicht mehr in Forschung. Rund 70 Institute in ganz Deutschland müssen sich umorientieren. Das größte von ihnen ist das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE in Freiburg mit mehr als 1200 Mitarbeitern. Richard Fuchs hat nachgefragt, wie man sich dort die Zukunft der deutschen Solarforschung vorstellt.
Monotones Maschinensurren, Laserblitze hinter Glasscheiben, blauschillernde Solarzellenscheiben, die vom Band laufen. Vor dieser Pilotanlage zur Solarzellenproduktion steht Ralf Preu. Hier fühlt sich der Leiter des Bereichs für Silizium-Solarzellentechnologie wohl. Die Anlage füllt die Hightech-Fabrikhalle des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme ISE in Freiburg ohne Probleme aus. Preu und seine 200 Mitarbeiter sollen diese, inzwischen zum weltweiten Standard gewordene Solarzellentechnologie, weiterentwickeln. Alle tragen weiße Schutzanzüge, kein Staubkorn ist zu sehen. Ihr gemeinsames Ziel? Den Wirkungsgrad der Silizium-Solarzellen steigern, von heute 18% auf bald weit mehr als 20%. Denn je höher der Wirkungsgrad in der Praxis ist, desto niedriger können die Kosten für den aus der Solarzelle gewonnenen Strom sein. Noch halten Ralf Preu und sein Wissenschaftlerteam für diesen Solarzellentyp den Weltrekord. Doch um Weltspitze zu bleiben, muss weiter geforscht werden. Er sucht nach kostengünstigen Alternativen, um die Solarzellenproduktion Made in Germany wettbewerbsfähig zu halten.
In der jetzigen Situation kommen noch relativ große Mengen von Silber beispielsweise zur Kontaktierung von Solarzellen zum Einsatz. Und hier ist eine unserer wesentlichen Bestrebungen, den Silberverbrauch zu reduzieren durch andere Strukturen, die wir verwenden, zum Teil durch den Ersatz von Silber durch Kupfer oder Aluminium.
Ralf Preu will Forschung, die sofort angewandt wird, will seine Innovation am liebsten gleich beim heimischen Solarzellen- oder Solarmodulhersteller testen. Das hat zu Zeiten des Solarbooms gut funktioniert. Zahlreiche deutsche Solarzellen- und Modulhersteller waren bei Forschungsprojekten finanziell im Boot. Doch jetzt ist es schwieriger. Chinesische Konkurrenten überschwemmen den Markt mit kostengünstigen Solarzellen. Für Forscher Ralf Preu bedeutet das, einige seiner Forschungsprojekte mit der deutschen Industrie geraten in finanzielle Schieflage, weil der Industriepartner ausfällt oder aus Sparzwang die Forschungsgelder gestrichen werden. Rund ein Fünftel seines bisherigen Etats aus Industriefördergeldern ist schon weg. Neue Partner müssen her.
Unsere Arbeiten führen wir jetzt verstärkt mit Anlagen- und Materialherstellern durch und versuchen das natürlich zum Teil auch durch starke öffentlich geförderte Projekte irgendwie zu kompensieren, um, sage ich mal, unsere Forschung und Entwicklung nachhaltig zu gestalten.
Was die Mitarbeiter am Fraunhofer ISE umtreibt, das ist auch längst zum Dauerthema im Büro von Institutsleiter Eike Weber geworden. An seinem sonnenverwöhnten Arbeitsplatz, hoch über den Laboren, grübelt er darüber nach, wie sich die weltweite Spitzenstellung der deutschen Solarforschung bewahren lässt. Webers 73 Millionen Euro Jahresetat fürs Institut ist zu gut der Hälfte von der Solarindustrie mitfinanziert. Setzen sich in Zukunft vor allem chinesische Hersteller wie Suntech am Markt durch, warum nicht auch als deutsches Forschungsinstitut Auftragsforschung aus China akzeptieren? Eike Weber winkt heftig und bestimmt ab.
Bisher, wenn chinesische Firmen auf uns zukommen, sagen wir ganz einfach, wir werden nicht das Herzstück unserer Forschung, das ist also die Entwicklung kostengünstiger und effizienterer Solarzellen, direkt mit einer chinesischen Firma machen, die nur in China präsent ist.
Mit deutschem Steuergeld finanzierte Forschung müsse auch Jobs und Wertschöpfung hierzulande schaffen, sagt Deutschlands Solarforscher Nummer 1. Er setzt auf andere Industriepartner, vor allem den deutschen Solaranlagenmaschinenbau. Der kam bislang vergleichsweise gut durch die Krise und schließlich läuft jede zweite auf der Welt produzierte Solarzelle aus einer Maschine made in Germany vom Band. Die Suche nach dem richtigen Kurs für die Solarforschung, für Institutsleiter Eike Weber, hat sie erst begonnen.
Ein Bericht von Richard Fuchs über die Krise der deutschen Solarforschung. Man bekommt sie nicht oft zu Gesicht, doch ihr Zirpen ist unverkennbar. Heuschrecken. Schon in der Bibel waren sie berüchtigt. Sie fallen über ganze Landstriche her, fressen alles kahl, fliegen schnell weiter zum nächsten Futterplatz und hinterlassen ein Bild der Verwüstung. Eine Katastrophe für die betroffenen Menschen. Aus Insektensicht hingegen äußerst effizient. Diese fliegende Effizienz wollen sich nun Forscher in Oxford und Göttingen zunutze machen. Wie? Das hat Fabian Schmidt für uns herausgefunden.
Heuschrecken wiegen gerade mal 2 Gramm, können aber pro Tag im Flug leicht 100 Kilometer zurücklegen. Dabei hilft ihnen ihr hochentwickeltes Flügelsystem, sagt Andreas Schröder, Physiker am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Göttingen.
Diese Heuschrecken, die sind sehr energieeffizient und vereinigen sozusagen Auftrieb und Vortrieb mit einer gewissen Konstellation ihrer Flügel.
Anders als Vögel verfügen sie über 2 Flügelpaare mit hauchdünnen Flügeln. Ihren Auftrieb erreichen sie, anders als Vögel und Flugzeuge, vor allem dadurch, dass sie ihre Flügel bei jedem Flügelschlag umklappen. Vereinfacht könnte man sagen, sie rudern in der Luft, ähnlich wie Schwimmer im Wasser.
Und dieser Vorteil, der wird natürlich auch interessant sein, wenn man technisch versuchen möchte, solche Fluggeräte nachzubilden.
Und genau das haben sich Schröders Forscherkollegen von der Zoologischen Fakultät in Oxford vorgenommen. So wäre es zum Beispiel denkbar, kleine fliegende Drohnen zu bauen, die bei Katastropheneinsätzen in engen Räumen oder unzugänglichen Gebieten nach Vermissten suchen können. Bevor sich Oxforder Wissenschaftler an den Bau eines mechanischen Mini-Insekts heranmachen können, müssen sie aber zuerst verstehen, wie eine Heuschrecke überhaupt fliegt. Die Idee? Die Strömung und Verwirbelung, die eine Heuschrecke im Flug erzeugt, sollen in einem Windkanal vermessen werden. Für Daniel Schanz, einen Göttinger Kollegen von Schröder, war das Heuschreckenexperiment totales Neuland.
Sonst haben wir eigentlich immer nur mit Modellen gemessen, mit irgendwelchen Metallkonstruktionen im Prinzip, die sich nicht bewegen konnten, nicht wegfliegen wollten. Und es war natürlich eine ganz andere Arbeit.
Allerdings waren Heuschrecken für Schanz geradezu optimale Versuchstiere.
Weil sie sich zum einen aufgrund ihres starken Brustpanzers sehr gut auf einem Halter befestigen lassen und danach wieder ablösen lassen. Und zum anderen haben sie einen Reflex, dass wenn sie keinen Boden unter den Füßen spüren und dabei von vorne angeblasen werden, dass sie anfangen, sehr regelmäßig mit dem Flügel zu schlagen, weil sie denken, sie sind in der Luft und fliegen. Und das ist für solche Experimente natürlich sehr von Vorteil, dass man verlässliche Versuchskandidaten hat, die dann zum richtigen Zeitpunkt auch tatsächlich fliegen.
Um herauszufinden, wie genau sich die Luft hinter der Heuschrecke in jedem Moment des Flügelschlages bewegt, fotografierten die Göttinger Forscher die Luft. Um die Luft sichtbar zu machen, reicherten die Forscher sie mit winzigen Tröpfchen an. 8 hochauflösende Kameras fotografierten dann dieses sogenannte Aerosol aus allen Richtungen. Als Blitzlicht dienten 2 Hochleistungslaser, die kurz hintereinander auslösten. Aus den Daten aller 8 Kameras konstruieren die Forscher mithilfe digitaler Bildverarbeitung eine 3-dimensionale Grafik, die sich in alle Richtungen drehen lässt, eine Tomographie. Diese zeigt Luftverwirbelung und Strömung in verschiedenen Farben. Sich schnell bewegende Luft ist rot, langsame Luft ist blau und ruhende Luft ist unsichtbar. Und was sagen Schanz diese bizarren 3-dimensionalen farbigen Gebilde?
Man sieht die komplette Wirbelstruktur, die der sogenannte Nachlauf erzeugt hat. Also die Flügel des Insekts schlagen und erzeugen an ihren Kanten und vor allem an der Spitze starke Wirbel. Und anhand dieser Wirbel kann man Rückschlüsse auf das Auftriebssystem ziehen und erforschen, wie diese starke Effizienz des Systems zustande kommt.
Und die Oxforder Kollegen der DLR-Forscher bekommen so auch wichtige Hinweise für ihre mechanische Heuschrecke.
Wenn man nun das Flugsystem tatsächlich genau verstanden hat, dann hilft einem dies natürlich auch ungemein in der Konstruktion einer solchen Maschine, weil man eigentlich weiß, wo man hin will.
Bis die erste mechanische Heuschrecke einsatzbereit ist, werden aber sicher noch Jahrzehnte vergehen. Denn die Göttinger Messreihen gehören vorerst noch in den Bereich der Grundlagenforschung.
Und mit den tollkühnen Visionen der Forschung endet dieses Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Weitere Themen, multimedial im Netz, finden Sie unter dw.de/wissenschaft. Ich bin Nicole Schaschun. Tschüss, bis zum nächsten Mal.